Das süße Leben der Buddhisten. Ein Vortrag von Meditation am Obermarkt, der sich mit Pamoccha, Piti, Pasadi und Sukha beschäftigt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns in einigen Vorträgen mit dem konditionalen Nexus beschäftigt, mit der Tatsache, dass alles in Samsara, also in dieser normalen, nicht erleuchteten Welt, in Abhängigkeit von Bedingungen entsteht. Wir haben gesehen, dass wir häufig etwas anstreben, ohne uns der Konsequenzen klar zu sein, oder dass wir in etwas Wünsche hineinprojizieren, die dieses etwas nicht erfüllen kann. Das gilt für alles. Für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für eine Beziehung. Man nennt dies Avidya, Verblendung. Avidya steht am Anfang dieser kreisförmigen Darstellung hier links an der Wand. Daraus entstehen alle unsere Probleme. Und wir haben in einem weiteren Vortrag gehört, wie unser Reizreaktionsschema funktioniert. Wir haben unsere fünf Sinne und das Denken dargestellt im Bild 5. Salayatana. Dadurch nehmen wir die Welt wahr. Es kommt zu Kontakt, zu Passa. Dargestellt im Bild 6. Zwischen unserem Sinnenorgan und einem erkennbaren Objekt ist dieser Kontakt. Und dadurch entsteht sofort eine Bewertung, ein Vedana, Bild 7. Ist dieses Vedana positiv, so reagieren wir mit Verlangen, mit Tanha, Bild 8. Und in Abhängigkeit von diesem Verlangen kommt es zu Ergreifen und Festhalten. Upadana, Bild 9. Und wir haben auch gesehen, dass wir als Menschen Selbstgewahrsein haben. Dass wir daher nicht notwendigerweise impulsiv reagieren müssen, sondern dass wir stattdessen auch kreativ agieren können. Und damit können wir aus dem Rad des bedingten Entstehens ausbrechen, also uns tendenziell auf den Pfad zur Erleuchtung, in unserem Bild gelb dargestellt, begeben. Und wir haben auch festgestellt, dass am Anfang dieses Pfades die Erkenntnis steht, dass das abhängig Entstandene, das Weltliche, das Samsara, letztlich unbefriedigend ist, Dukkha. Es ist dieser Wunsch, dass es etwas Größeres, etwas Höheres, etwas Vollkommeneres geben muss, als die letztendlich doch nicht dauerhaft zufriedenstellende tägliche Triebbefriedigung, die uns umtreibt. Wenn wir daher nach diesem Besseren, nach Vollkommenheit, nach dem, was die antiken europäischen Philosophen als das gute Leben bezeichnet haben, suchen, dann kommen wir irgendwann in Kontakt mit etwas Spirituellem. Vielleicht sogar mit dem Dharma, der Lehre des Buddha. Und wenn wir dafür bereit sind, dann stellt sich Sada, Vertrauen in den Pfad ein. Dieses Sada ist kein unkritischer Glaube, sondern ein Eindruck, dass eine spirituelle Lehre, ein spiritueller Pfad uns weiterbringen kann. Wir prüfen diesen dann wohlwollend, aber kritisch und untersuchen so, ob er wirklich zu Liebe, zu Großzügigkeit und zu Weisheit führt oder aber zu Elementen von Hass, Egoismus und Verblendung. Und wenn wir dann einen positiven Eindruck davon gewonnen haben, dass dieser Pfad zu Liebe, zu Großzügigkeit und zu Weisheit führt, dann wächst unser Vertrauen, unser Sada. Und so lassen wir uns ein Stück weiter auf diesen Pfad ein. Ohne unseren wohlwollenden, aber kritischen Blick zu verlieren. Wir kommen auf dem spirituellen Pfad voran. Über all das habe ich in früheren Vorträgen hier in den letzten 3 Monaten schon gesprochen. Da habe ich jetzt nur das ganz knapp angerissen. Wer möchte, kann diese Vorträge auf unserer Internetseite nachlesen oder sich die Vorträge dort anhören. Heute nun kommen wir zu dem, was ich das süße Leben der Buddhisten genannt habe. Natürlich auch das süße Leben der Buddhistinnen. Wenn wir nämlich so weit gekommen sind, wenn wir angefangen haben, diesen Pfad zu beschreiten, einen Pfad, der letztendlich zur Erleuchtung führt, wenn wir aus dem Gefühl von Dukkha, der Erkenntnis, dass noch etwas Größeres, etwas Besseres, etwas Spirituelles, ja vielleicht sogar etwas Transzendentes gibt, und dass wir uns diesem annähern können, und wenn wir dann begonnen haben, Vertrauen, Sada in den Pfad zu entwickeln, dann ist das wunderschön. Es kommt Freude auf. Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich weiterkommen, uns nicht mehr immer im Hamsterrad des Lebens drehen müssen. Wir erkennen erste Fortschritte. Wir bemerken, wie wir ethischer handeln. Wir bemerken, dass unsere Konzentration in der Meditation ja einspitziger, konzentrierter wird. Wir erkennen Elemente von Verständnis in uns. Mit anderen Worten, wir sehen, wie das Beschreiten des dreifachen Pfades, des Pfades, der aus Ethik, aus Meditation und aus Weisheit besteht, das Beschreiten dieses Pfades beginnt, allererste Blüten zu tragen. Und das lässt Freude aufkommen. Das lässt in uns Pamoja aufsteigen, Freude. Wir haben Erfolge auf dem Pfad und wir erkennen diese Erfolge. Und was kann schöner sein, als eigene Erfolge zu bemerken? Wir haben unsere Kampfzeit hinter uns gelassen. Wir werden zufriedener und glücklicher. Es gelingt uns, etwas weniger egoistisch zu sein. Dadurch werden wir etwas großzügiger. Wir fangen an, uns weniger krampfhaft an die Dinge zu klammern. Unser Leben wird etwas schlichter und eben dadurch werden wir zufriedener. Bei uns im Westen erscheint das religiöse Leben traditionell immer etwas mit Verzicht, mit Entsagung, mit »Du sollst nicht« zu tun zu haben. In vom Buddhismus geprägten Ländern wird das spirituelle Leben viel stärker mit Freude verbunden. Denken wir nur einmal an den Dalai Lama, an einen Mann, der aus seiner Heimat geflohen ist, dessen Land okkupiert ist. Wirkt er wie ein wütender Kämpfer? Läuft er immer verbittert herum? Nein. Er wirkt immer fröhlich, immer heiter. Es ist die fröhliche Gelassenheit eines spirituell praktizierenden Menschen. Das ist eine fröhliche Gelassenheit, die man übrigens auch bei spirituell praktizierenden Menschen anderer Traditionen finden kann. Zum Beispiel im Sufismus, der mystischen Richtung des Islam. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Kind zur Erstkommunion ein Buch über den späteren Papst Johannes den 23. bekommen habe. Es hatte den Titel Giovanni immer fröhlich, Giovanni immer heiter. Es scheint sich um einen spirituell praktizierenden Menschen gehandelt zu haben. Ja, und wenn wir einen Pfad gehen, den spirituellen Pfad, und die Erfolge, die wir auf dem Pfad haben, die Freude, die dadurch aufkommt, Die kann uns dann natürlich anspornen, den Pfad noch mehr mit ganzem Herzen zu gehen. Und wenn das der Fall ist, dann steigt diese Freude noch weiter an. Es kann allerdings auch sein, dass uns die Verlockungen der Samsara, der gewöhnlichen Welt, wieder einfangen, dass wir vielleicht die Möglichkeit zu einem Karrieresprung haben und zugreifen. Upadana. Zugreifen, festhalten, nicht loslassen. Oder dass wir uns neu verlieben und von ihr oder von ihm Besitz ergreifen. Upadana ergreifen, festhalten, nicht loslassen. Und dass dann auf diese Weise viel Kraft vom Engagement, den Pfad zu gehen, abgezogen wird. Das ist eine ganz reale Gefahr. Und nur allzu leicht werden wir aufgrund unserer Konditionierung, unsere aus der biologischen Evolution herrührenden Ausrichtung auf Gewinn, auf Ruhm, auf Anerkennung und auf Sex wieder von Samsara einfangen lassen. Eine solche Entwicklung, an der wir über die Evolutionsgeschichte seit Jahrmillionen beteiligt sind, lässt sich nicht ohne weiteres von heute auf morgen abstreifen. Und wann immer wir uns noch im Gravitationsfeld von Samsara befinden. Das ist auf dem ganzen linken Bild hier an der Wand. Also auch auf der Stufe von Pamoccha am Punkt 15 und auch darüber hinaus. Dann kann uns Samsara wieder einfangen und zurückerobern. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Nehmen wir aber den positiven Fall an. Nehmen wir an, wir stellen die Versuchung des Samsara hinter unsere Erfolge auf dem Pfad zurück. Wir genießen die spirituelle Freude am Beschreiten des Pfades. Wir bemerken weitere Erfolge bei uns. Dann wird dieses Gefühl von Pamoccha ansteigen. Es wird anwachsen. Es wird wachsen zu Piti. Zu brodeln, der Überschäumen der Freude, zur Begeisterung, zur Verzückung, ja zu Ekstase. Wenn Piti erstmals in der Meditation auftritt, dann kann es sein, dass uns heiße oder kalte Schauer den Rücken herablaufen. Es kann sein, dass wir eine Gänsehaut bekommen, dass unsere Haare zu Berge stehen, dass wir in Freudentränen ausbrechen oder das Gefühl haben, leicht wie eine Feder zu sein und uns in die Lüfte erheben zu können. Und wenn wir dann hinterher auf dieses Erlebnis zurückblicken und feststellen, wow, das war deutlich besser als ein Orgasmus, dann wissen wir, dass wir Piti erfahren haben. Es gibt Menschen, die vom spirituellen Leben nicht mehr erwarten als das. Die Meditation nur betreiben, um das Gefühl von Piti zu erreichen. Allerdings gilt für Piti, wie für alles andere im Bereich des Gravitationsfeldes von Samsara auch, dass es vergänglich ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass es doch eine recht grob geartete Form von Genuss ist. Deshalb wird, wenn man den Pfad weiter beschreitet, das Gefühl von Piti weniger dominant. Dieses Aufgeregtsein geht vorbei, ohne dass das dem zugrunde liegende Gefühl von Freude verloren geht. Es kommt also zu einer Beruhigung. Wir sind jetzt auf der Stufe von Pasadi, also einem zur Ruhe kommen, der zuvor überschäumenden Begeisterung. Das heißt nicht, dass die Begeisterung jetzt weg ist. Wir sind weiter vom Geist des Pfades begeistert. Aber auf eine ruhigere Form, auf eine stillere Art. Es ist so ähnlich, wie wenn eine wilde Verliebtheit zu Ende geht und wir in das ruhige Fahrwasser einer glücklichen, dauerhaft harmonischen Beziehung geraten. Und dadurch bekommt die zugrunde liegende Freude einen etwas anderen Geschmack. Die anfängliche Freude von Pamoccha, die in Piti etwas sonderbare Blüten trieb, hat nun ihre luftigen Blütenblätter abgeworfen. und lässt eine zuckersüße Frucht heranreifen. Und tatsächlich, das indogermanische Pali-Wort für dieses Stadium der Glückseligkeit, nämlich Sukha, in europäischen Sprachen für diesen honigsüßen Ersatzstoff verwendet worden, der im Deutschen Zucker, auf Englisch Sugar, in anderen Sprachen Zucker, Zuchero, Asuka, wie auch immer heißt. Eigentlich kommt dieser Begriff also aus einer spirituellen Erfahrung. Und auch die Moslems nennen ihr höchstes Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan, des Monats, der der spirituellen Läuterung dient. Zuckerfest. Auf Türkisch Şekerbayramı. Das Gefühl von Zucker umfasst natürlicherweise auch Elemente von Frieden, von Liebe, von Mitgefühl, von Freude und von Gleichmut. Der buddhistische Wirtschaftswissenschaftler Hans-Günther Wagner hat einen Aufsatz zum Thema buddhistische Wirtschaft geschrieben, der dieses Gefühl von Zucker schon im Titel sehr gut beschreibt. Der Aufsatz lautet: Das bescheidene Glück des einfachen Lebens. Und er ist auch auf unserer Internetseite zu finden. Das zeigt, wenn man so will, den spirituellen Gegenentwurf zu unserer Gierwirtschaft auf, die immer mehr will und damit zu allem anderen, nur nicht zu Zufriedenheit führt. Es ist die Werbung, die uns immer und immer wieder suggeriert, was wir eigentlich brauchen. XY und mehr. Get it and more. Hans-Günther Wagner setzt dagegen das bescheidene Glück des einfachen Lebens. Statt und mehr haben zu wollen, eben einfach glücklich sein. Das gute Leben, das die antiken europäischen Philosophen suchten. Es ist in der Tat das süße Leben geläuterten Genusses. Des Genusses auf dem Pfad. Oder wie es der Dalai Lama einmal formulierte: Wenn der Buddhismus nicht glücklich machen würde, dann wäre er völlig nutzlos.